Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Eine Mutter klopft an die Tür ihres Sohnes am Morgen und sagt: Sohn, es ist Zeit aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen. Der Sohn im Zimmer protestiert: Nein, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst. Die Mutter: Doch, du gehst schon. Es ist Sonntag, wir gehen in den Gottesdienst. Nein, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst. Doch, gehst du schon. Nein, ich gehe absolut nicht in den Gottesdienst. Die Leute dort, die mögen mich nicht und ich mag die Leute nicht. Und nenn mir doch mal vernünftige Gründe, warum ich da hingehen soll. Sagt die Mutter: Ich habe zwei Gründe, warum du hingehen sollst. Erstens, du bist 55 Jahre alt und zweitens, du bist der Pastor. Also ich glaube, die Atmosphäre in der Kirche ist nicht so gut, wo dieser Pastor arbeitet. Und ich bin froh, dass ich nicht dieses Problem habe, dass mich irgendwer quasi erpressen muss oder zwingen muss, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Wir können gerne schon die erste Folie einschmeißen. Wer prägt die Stimmung im Raum, habe ich hier aufgeschrieben. Also ich glaube, die Atmosphäre in dieser Kirchengemeinde nicht so gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, wie sehr jeder von uns, du und ich, wie sehr jeder von uns die Stimmung in einem Raum prägen kann. Einzelne Personen, ich finde es super interessant, einzelne Personen können ganz viel entscheiden über die Stimmung in einem Raum, in einer Gemeinschaft und so weiter. Und das ist super faszinierend und ich habe auch zwei Beispiele dafür mitgebracht, einfach aus dem Leben raus, um das zu verdeutlichen. Das erste Beispiel ist: Stellt euch vor, da ist eine Gartenparty. 15, 20 Leute, gutes Essen, die Leute haben gerade gespeist und trinken was und reden und es ist eine gute Zeit gemeinsam, es läuft ein bisschen Musik und die Stimmung ist super. Plötzlich kommt ein weiterer Partygast hinzu, das ist ein alter Bekannter von der Gastgeberin und der war eigentlich gar nicht eingeladen, aber er hat irgendwie mitbekommen, dass er Party und hat sich einfach selbst eingeladen, ja, es ist mir egal, was er nicht eingeladen ist. Plötzlich ist diese Person da und man kommt relativ schnell drauf, die Person, die da hinzugekommen ist, ist schon ziemlich angetrunken, wahrscheinlich von einer anderen Party, wo er nicht eingeladen war, und spricht ganz laut und lallt schon so und dann geht natürlich die ganze Aufmerksamkeit zu dieser Person hin. Und die Person denkt sich, ja, ist schön, ja, wie hat gesehen, fängt an, derbe Witze zu erzählen, aber bemerkt gar nicht, dass die Leute diese Witze gar nicht hören wollen, gell? Und plötzlich ist quasi innerhalb von 15 Minuten die Stimmung von super auf katastrophal geschwenkt. Nur durch eine Person, die plötzlich da war. Der Gastgeberin, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, gelingt es dann mit einer Freundin, diesen ungebetenen Gast in ein Taxi zu begleiten und nach Hause fahren zu lassen. Und die Stimmung hebt sich dann langsam wieder, die Atmosphäre wird besser. Vielleicht hast du schon so etwas oder Ähnliches erlebt. Jemand betritt den Raum und die ganze Stimmung kippt. Zweites Szenario kennt vermutlich so gut wie jeder von euch, und zwar kommt es aus dem Schulalltag. Stellt euch vor, ein Klassenzimmer mit 30 Schülern. Und das ist super interessant, weil das ist möglich, dass diese 30 Schüler aufmerksam zuhören, mitmachen, aktiv sind. Kann aber auch sein, dass diese 30 Schüler mit dem Schlaf kämpfen und völlig gelangweilt sind. Es kann auch sein, dass diese Schüler so richtig unruhig und ungut sind, nicht mitmachen, widerspenstig sind, abhängig von nur einer Person. Wer ist diese Person? Der Lehrer. Der einen Person, die vorne steht, die die Stimmung und Atmosphäre in dieser Klasse auch durch den Unterrichtsstil und was auch immer und durch die Persönlichkeit setzt. Super interessant. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass eine Person ganz großen Einfluss haben kann auf die Atmosphäre, auf die Stimmung in einem Raum oder in einer Gemeinschaft. Und es gibt eine Person, die die Atmosphäre in einer Gemeinde oder in einer Kirche prägen sollte. Und diese Person ist übrigens nicht, es ist sehr windig heute, jetzt schließen sich die Türen von allein. Wenn es euch zu stickig wird, dann können wir vielleicht den Feuerlöscher dann noch hinstellen vor die Tür, dann geht es nicht zu. Haben wir drüben auch schon gemacht. Ja. Ich habe schon gesagt, es ist Pfingsten, ja, vielleicht brauchen wir Feuerlöscher. Also es gibt auch in der Kirche oder Gemeinde eine Person, die Atmosphäre bestimmen sollte. Und das ist nicht in erster Linie der Pastor oder die Leute, die voran stehen, sondern es ist die Person des Heiligen Geistes. Und in der Bibel wird uns der Heilige Geist als Person vorgestellt. Nicht als irgendwie fremde Kraft oder so, sondern als Gott in Person, in seinem Geist, der zu uns kommt. Und wenn ich zum Beispiel die Apostelgeschichte mir ansehe, das ist so quasi dieses Buch nach Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, nach den Evangelien. Jesus ist nicht mehr mit seinen Jüngern, sondern er ist zum Vater gegangen. Und dann beginnt die Apostelgeschichte. Und zentral ist der Heilige Geist in der Apostelgeschichte. Er kommt in diese Gemeinschaft der Gläubigen hinein und die Gemeinschaft ist total faszinierend. Sie schauen aufeinander, sie haben großartige Gemeinschaft, sie essen miteinander, sie haben geistliche Gemeinschaft, sie anbeten gemeinsam Jesus, sie verkünden Jesus, sie erzählen anderen von Jesus und diese Verkündigung wird begleitet von Zeichen und Wundern, damit es den Leuten leicht fällt zu glauben, dass diese Botschaft, die verkündigt wird, wahr ist. Und wenn ich das so lese und mir ansehe, denke ich mir, wow, das ist echt eine coole Gemeinschaft. Das ist wirklich eine coole Gemeinde. Das ist eine gute Atmosphäre, die da herrscht. Oder wenn man das so sich durch den Kopf gehen lässt. Und das ist letztendlich die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet. Die Gott stiftet, die Gott ins Dasein ruft, wenn er gegenwärtig ist in einer Kirche und Gemeinde. Das ist, was wir brauchen. Also diese erste Gemeinde war sozusagen der Prototyp einer Pfingstgemeinde. Weil zu Pfingsten ist das passiert, dass erstmals Gott seinen Geist auf die Gläubigen ausgeschüttet hat, sie erfüllt mit Heiligen Geist und dann diese Atmosphäre kreiert hat unter ihnen, die sehr, sehr gut war für die Gläubigen, auch für die Leute, die außenstehend waren, als sie gemerkt haben, da ist Gott zu Hause, da passiert was, das ist gut und das ist wunderbar. Ich möchte euch mit reinnehmen heute in einen Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, das ist so quasi ganz das Ende dieses Briefes. Und in diesen Versen sehen wir, dass Gott dass Gott Gemeinschaft stiftet, aber dass wir auch etwas beitragen können, dass Gemeinschaft, vielleicht können wir es nochmal ganz kurz wegblenden, ich starte gleich rein, aber dass wir auch einen Beitrag leisten können, um quasi die Tür zu öffnen, dass Gott Raum nehmen kann unter uns. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn wir uns fragen können, was können wir auch tun, um die Tür aufzumachen. Sollen wir die Tür aufmachen? Fühlt sich wohl mit offener Tür? Passt? Passt so, wenn es zu ist. Aber es ist wichtig, dass unsere Herzenstüren geöffnet sind und dass wir dem Heiligen Geist Raum lassen, jeden von uns persönlich, aber auch als Gemeinde. Und da finden wir nämlich konkrete Dinge in diesem Text, was wir tun können, um diese Tür zu öffnen. So, und jetzt schauen wir rein mal in diesen Text. 2. Korinther 13, Abvers 11. Es beginnt schon mal gut, für die, die kurze Predigten lieben. Ich komme zum Schluss, lieber Geschwister. Gut, passt. Und dann passt auch dazu das nächste. Freut euch. Ja, aber das ist, wir schauen es noch genauer an, es ist nicht, weil der Schluss vom Brief ist. Lasst euch ermutigen und zurechtbringen. Seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann kommt noch was Interessantes. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ich muss gleich vorwegnehmen, das wird nicht der Schwerpunkt der Predigt. Was ist dieser heilige Kuss? Der heilige Kuss ist ein keuscher Kuss auf Stirn oder Wange. Und dieser Kuss hat quasi symbolisiert diesen geschwisterlichen Zusammenhalt der Gläubigen. Okay? Da sieht man auch, wie wichtig das Grüßen ist und wir sind froh, dass wir jetzt Sommer haben, Corona auf die Seite geschoben wird und wir wieder auch besser einander grüßen können. Und dann Vers 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und da ist wieder was unterstrichen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Als ich diesen Text gelesen habe, da habe ich gleich gedacht, darüber möchte ich unbedingt sprechen, denn ich wünsche mir das mit einer neuen Intensität, das erste Unterstrichene, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Weil das ist letztendlich diese Gemeinschaft, die angesprochen wird am Ende, das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Weil Gott wohnt in der Gemeinde durch seinen Heiligen Geist. Er ist gegenwärtig mit seiner Liebe und mit seinem Frieden durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes untereinander, persönlich ich mit Gott, aber auch untereinander, das ist so ein wichtiges Element des Gemeindelebens. Und das ist die Art und Weise einfach, wie Gott unter uns ist. Jesus hat gesagt, Johannes 14, kannst du das nachlesen, ich gehe, er war mit den Jüngern, er hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht allein zurück, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und das ist dann zu Pfingsten passiert. Er gab seinen Heiligen Geist seiner Gemeinde und wir können seitdem immer wieder zu Gott kommen und ihn anzapfen und sagen, schaffe du eine Atmosphäre des Friedens und der Liebe und deiner Gegenwart in uns, in mir persönlich, aber auch in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Nimm du Raum. Und ich glaube, wir haben das verstanden. Der Heilige Geist prägt Atmosphäre wie kein anderer. Gott kann prägen wie kein anderer. Wenn ein einzelner Mensch schon so die Atmosphäre setzen kann, wie sehr kann dann Gott die Atmosphäre in einem Raum und in einer Gemeinschaft prägen, oder? Er ist ja Gott. Er kann noch viel mehr als Menschen. Zurück zum Text. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und dieses Dann zeigt uns an, davor kommt etwas, das wichtig ist. Und wir wollen uns den Vers 11 genauer anschauen. Was sind das für Elemente? Was sind das für Dinge, mit denen wir Gott die Tür öffnen können in unserem Leben persönlich, aber auch als Gemeinde letztendlich, dass Gott kommen kann, dass er gegenwärtig ist und den Raum einnimmt, die Atmosphäre bestimmt unter uns. Und das ist übrigens auch ein interessanter Text für all jene, die sagen, ich glaube eigentlich nicht an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin da vielleicht noch nicht ganz dort. Aber du wirst gleich sehen, dass diese drei Türöffner auch Türöffner sind, ganz allgemein in deinem Leben für Gemeinschaft. Wenn du diese drei Dinge nicht hast in deinem Leben, dann kann es sein, dass du auch wenig Gemeinschaft hast. Weil es Türöffner sind für allgemeine Gemeinschaft, aber genauso auch eben für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Ich habe das so gemacht, die nächste Folie bitte. Und zwar, unten ist immer der Text. Das ist der vollständige Text, nur halt nach unten geschoben. Das heißt, man könnte jederzeit in den Text reinschauen. Und jetzt schauen wir uns eben diese drei Türöffner für Gottes Geist an. Und der erste, nächste Folie, genau, das ist freut euch. Dieses freut euch, freu dich. Das ist ein Türöffner für den Heiligen Geist, Freude. Und das ist so eine Sache. Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück, weil ich gesagt habe, das ist allgemein ein Türöffner für Gemeinschaft. Die einfache Überlegung, wenn du immer griesgrämig bist, sind Leute gerne mit dir zusammen? Nicht, genau. Und da sieht man es, das ist so logisch eigentlich. Aber schwierig bei dem Satz ist, es ist ein sehr kurzer Satz, aber ein sehr schwieriger Satz. Freut euch. Freu dich. Ja, woher? Woher nehme ich jetzt die Freude? Ja, das ist immer so leicht gesagt in der Bibel. Ich denke mir manchmal, Paulus, du bist schon ein bisschen ein verrückter Kerl. Freu dich, sagst du einfach so. Ja? Wie denn? Und da gibt es zum Beispiel diese ganz interessante Begebenheit in Apostelgeschichte, das weiter hinten nachzulesen, Kapitel 15 und 16, wie Paulus mit Silas, seinem Freund und Kollegen, im Gefängnis sitzt, nachdem sie so richtig verprügelt worden sind und in Ketten gelegt wurden. Und was machen die? Sie freuen sich und sie singen. À la Thomas. Gitarre haben es keine gehabt, aber sie haben gesagt, wir machen trotzdem Lobpreis. Wir preisen den Herrn. Das ist verrückt. Und man fragt sich, welche Quelle zapfen die an, um sich zu freuen in so einer Situation? Und ich gebe euch, weil es so unerfreulich ist, die Situation eigentlich, oder? Du wirst verdroschen, sitzt im Gefängnis. Wolltest du eigentlich was anders machen? Sie wollten ja nicht Gefängnisevangelisation machen, sondern Straßenevangelisation. Da braucht man Freiheit dafür. Jetzt sitzen sie im Gefängnis. Aber sie freuen sich. Und ich habe einen Tipp für euch, woher ihre Freude kommt. 5 Buchstaben. Beginnt mit Je und endet mit Sus. Hat jemand eine Idee, was ich meine? Ach, genau. Jesus, ihr seid Genies. Ja, so, Jesus ist diese Quelle der Freude. Aber ich glaube, wir vergessen eigentlich sehr oft in unserem Leben, dass wir einen Dauergrund für Freude in unserem Leben mit uns tragen. Weil dieser Jesus, den wir dann im Abendmahl heute auch feiern werden, sein Leben für dich hingelegt hat, obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Er hat dich so geliebt. Und er liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich hingibt und dir Freiheit zuspricht, dir neues, ewiges Leben gibt. Also das ist so eigentlich ein Dauergrund zur Freude. Wir haben schon alles gewonnen, was wir gewinnen können. Und das muss ich mir eigentlich immer wieder zusagen. Und mir wurde das auch so bewusst, was wir schon alles gewonnen haben, auch wenn manches unerfreulich ist, ist mir diese Woche bewusst geworden, und zwar bei einem Videokonferenz von einigen Pastoren. Und der Pastor Mike aus Bregenz in Vorarlberg, der hat ein bisschen erzählt aus seinem Leben, und ich habe das gar nicht so genau gewusst, was er alles gemacht hat, aber er hat gesagt, er hat es voll interessant gefunden. Im Nachhinein sieht er, wie selbst wenn die Umstände außen sehr schlecht sind, innen großer Frieden und Freude herrschen kann. Und dann hat er ein bisschen erzählt, er war mit seiner Frau 15 Jahre im Nahen Osten, hat Gemeinde gegründet. Also in Ländern, wo man zum Tode verurteilt werden kann, wenn man an Jesus glaubt. Er war in diesen Ländern und sie sind 3 Selbstmordanschlägen entgangen. Er wurde verhaftet und von den Polizisten total verprügelt, inklusive Nasenbruch, dann 3 Tage ins Gefängnis geworfen. Was haben wir noch? Genau, er musste einmal aus dem fahrenden Auto springen, weil es mit Maschinengewehren beschossen wurde. Hat sich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dabei wieder die Nase gebrochen. Also da sieht man diese Schwere und dieses Unerfreuliche. Und er hat aber gesagt, gleichzeitig äußerlich war alles oder teilweise so schlecht, aber innerlich war Freude und Frieden. Warum? Weil sich sowas getan hat, wie Gott gewirkt hat. Er hat gesagt, da sind Leute um 3 Uhr nachts plötzlich vor der Tür gestanden und gesagt, ich habe einen Traum gehabt und ich bin Isa erschienen, Jesus. Er hat gesagt, geh zu der Nummer, Leute an. Und der sagt dir, was los ist. Cool. Das ist ja. Und da sieht man, dieses Äußerliche, was gar nicht so passt, aber irgendwo ist alles in Ordnung, weil da dieser Jesus ist, der über allem steht und in dem wir alles gewonnen haben und der Menschen zu sich ruft und ihnen zeigen will, ich liebe euch, ich habe mein Leben für euch hingegeben. Und das ist die Quelle, die Paulus anzapft. Und das ist, warum er so frech sein kann und immer wieder sagt, freut euch. Und darum kann ich mir immer wieder sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erzählung von Pastor Mike, weil er ist jetzt in Vorarlberg und er sagt, alles ist jetzt außen super duper. Ja, aber da ist so viel Ablehnung trotzdem da in diesem österreichischen Volk. Und irgendwie, und er sagt, er kämpft da oft mehr damit, als wie mit diesen äußeren Dingen. Und so kann ich mir sagen, so kannst du dir sagen, freu dich. Im Grunde ist alles gut, egal was passiert. Ich bleibe bei Jesus. Bei ihm bin ich sicher, bei ihm darf ich mich freuen, egal was kommt. Wir haben diese Freudeserie gehabt, im schlimmsten Fall freuen wir uns. Weil das, was wir in Jesus haben, kann uns keiner nehmen, nicht mal der Tod. Und das ist die Quelle, die Paulus anzapft. Und das ist auch das, was im Heiligen Geist eigentlich verborgen ist, Freude. Der Heilige Geist ist kein Griesgram. Er ist Gott und Gott ist Freude. Und so können wir auch eine Tür öffnen, wenn wir Gemeinschaft suchen mit dem Heiligen Geist, indem wir sagen, ja, wir freuen uns, weil wir fokussieren auf Jesus, den ultimativen Grund unserer Freude. Und alles, was so quasi draufkommt, zusätzlich, ja, wo es äußerlich gut läuft, das ist Bonus. Ja. Und nicht es vom Bonus abhalten, abhängig sein zu lassen, sondern zu sagen, da ist dieser Jesus-Faktor in meinem Leben. Ich habe schon alles gewonnen und da ist er in seiner Güte, gibt er noch Segen und Gnade obendrauf. Aber es sind auch Kämpfe, es ist Schweres. Aber das verhindert nicht diesen Frieden und diese Freude. Sehr beeindruckend. Das ist dieser erste Türöffner. Freudig. Lass uns eine freudige Gemeinde sein. Das ist ein Türöffner für den Heiligen Geist. Zweite Sache. Lass dich zurechtbringen. Da sieht man diesen Textabschnitt. Lasst euch ermutigen und zurechtbringen. Und man kann es auch ein bisschen strenger übersetzen. Nicht mit ermutigen, sondern lasst euch ermahnen und zurechtbringen. Dann wird schon ganz schön ermahnig. Ja? Ist aber auch richtig, weil nämlich das griechische Wort für ermutigen und ermahnen ist das gleiche. Du kannst überall, wo in der Bibel ermutigen steht, kannst du auch ermahnen reinsetzen. Und das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Ermahnung kann auch immer eine Ermutigung sein, das Richtige zu tun. Ja? Also das kann man auch genauso mit ermahnen übersetzen. Und was ermahnt oder warum ermahnt Paulus eben die Korinther? Er ermahnt sie, weil die haben einiges gestritten. Die haben ziemlich viel gestritten. Warum? Weil sich ziemlich viele ziemlich wichtig genommen haben. Und wenn sich ziemlich viele ziemlich wichtig nehmen, dann wird ziemlich viel diskutiert. Es ist so. Ich glück, dass das nur damals so war, vor 1970 Jahren. Wir sind ja so modern heutzutage, wir sind längst über das hinweg, oder? Nein, leider nicht. Wir haben immer noch die gleichen Problemchens und darum ist das für uns genauso ein wichtiger Türöffner. Lasst dich zurechtbringen, lasst euch zurechtbringen. Das ist etwas, was Gott sehr, sehr wohlgefällt. Er möchte ja schließlich bei uns wohnen. Und er fühlt sich nicht wohl, wenn wir uns zanken, wenn wir uns nicht zurechtbringen lassen, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die wir nicht in Ordnung bringen, obwohl er uns vielleicht schon 10-mal darauf hingewiesen hat, bring das in Ordnung. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sehen ja, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Es hat ja auch Auswirkungen, wie wir uns verhalten. Und wir sind alle nicht immer richtig. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, die korrigiert werden sollten, aber wir brauchen dieses Herz, das sagt, ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen. Also Gott sucht Gemeinschaft mit Menschen, die bereit sind, sich verändern und korrigieren zu lassen. Und der Geist Gottes von Anfang an, 1. Mose, ist ein Geist des Schaffens und des Formens und des, der Kreativität. Und Gott möchte ja etwas in deinem Leben tun. Er möchte dich mehr und mehr zu dem Menschen machen, zu dem er dich geschaffen hat. Und darum braucht es eine Offenheit, dass ich sage, ja, ich möchte mich auch verändern lassen von Gott. Und das ist ja eigentlich den besten Handwerksmeister, den man haben kann, wenn Gott an dir in Arbeit ist. Oder? Das ist, den besten kann man sich nicht aussuchen, weil der hat dich erschaffen, er hat dich gemacht, er weiß, wie du funktionierst und er weiß, wie er dich in Bestform bringen kann. Und ich denke da auch immer, wenn es um Veränderung geht und Nachfolge, denke ich immer an die ersten Jünger auch. Denkt mal an den Petrus und die Jünger. Die waren ja nach Pfingsten wirklich gut drauf. Wirklich gut drauf. Der Petrus predigt und 3000 Leute bekehren sich. Auf den Tag warte ich. Den Tag wartest du. Wir alle. Das ist gewaltig. Die sind plötzlich auf turbomäßig unterwegs gewesen. Warum? Durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes und seine Kraft hatte das Ruder übernommen, hatte in ihnen das ausgelöst. Weil vor Pfingsten haben sie gemerkt, oh, wir sind nicht ganz so mutig, wie wir gedacht haben. Die waren alle weg. Ja, bis auf einer. Wir sind nicht so stark, wie wir gedacht hatten. Wir sind nicht so schlau, wie wir gedacht hatten und so weiter und so fort. Und plötzlich sind die total verändert. Aber sie haben es gecheckt. Ja, wir brauchen Gott. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen seine Kraft. Wir kriegen es nicht gebacken. Und da fühlt sich Gott wohl, wenn wir diese Erkenntnis haben, dass wir Ermahnung und Zurechtweisung und Zurechtbringen auch brauchen. Dass das einfach Teil der Nachfolge ist. Also freudig, Wir haben eine Quelle, die größer ist als alles. Jesus. Und dann haben wir das Zweite, was Gott sehr, sehr mag, dass wir uns ein Herz haben, das sich zurechtbringen lässt. Und dann haben wir noch ein Drittes. Wir gehen weiter. Unterstrichen rot, seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Aha, ganz einfach wieder mal. Es sind schon herausfordernde Dinge, die wir hier haben. Ich muss offen sagen, ich war etwas erstaunt. Am Anfang, nach einem Jahr Corona-Krise, war ich schon erstaunt, dass wir uns irgendwie so uneins waren zum Teil. In der Gemeinde, in der Gesellschaft. Wie geht das? Und inzwischen bin ich schon eigentlich versöhnter damit, weil ich gemerkt habe, das hat so viele Lebensthemen. Das ist so quasi so ein substanzielles Thema. Das geht so an die Substanz, an große Themen heran, dass es eigentlich fast unmöglich ist, dass man sich möglich ist, dass man sich einig ist. Ja, also ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, das betrifft ja Gesundheit, Grundrechte, Gemeinschaft und Familie, Wirtschaft und Beruf, Bildung und so weiter. Das alles beeinflusst. Ja. Und wie sollen wir uns bei so großen Themen zu allem, einen Nenner finden? Ja. Also in gewisser Weise ist es unvermeidlich, wenn man uns nicht gleichschaltet. Ja. Dass wir uns da einig sind. Darum können wir uns auch ein bisschen entspannen vielleicht, wenn wir sagen, okay, das ist einfach ein Riesending und da ist es gar nicht so einfach, dass man sich da irgendwo, dass man da eine Meinung ist. Und das klingt aber fast so ein bisschen, gell? Seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Ja. Das klingt ein bisschen nach Gleichschaltung, aber da geht es nicht um Gleichschaltung, dass wir in allen Themen die gleiche Meinung haben müssen. Sondern worum geht es hier bei eines Sinnes Seins? Es geht darum, eine Gesinnung, eine gemeinsame Gesinnung zu haben, eine gemeinsame Einstellung. Und das ist wieder diese Einstellung von dem Mann mit Je und Sus, Jesus. Diese Gesinnung brauchen wir. Wir brauchen seine Einstellung, seine Grundhaltung. Es gibt im Neuen Testament einen zweiten Text, der über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes spricht. Und der ist zu finden im Philipperbrief, Kapitel 2. Und da wird das auf den Punkt gebracht. Ab Vers 3, Philipper Kapitel 2. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung, wörtlich, Gesinnung, soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Das ist die Mitte. Das ist das, worauf wir uns ausrichten sollen. Also Frieden halten gelingt, wenn wir wie Jesus die anderen höher achten als uns selbst, uns selbst nicht so wichtig nehmen. Das entspannt gewaltig und bringt sehr viel Frieden und Wohlergehen für alle, die da beteiligt sind, mit. Und es bringt auch die Möglichkeit, dass wir einander vergeben. Ja, dass wir einander immer wieder vergeben, weil wir einfach manchmal Sachen machen, die nicht schlau sind, Sachen, die nicht vielleicht hilfreich waren. Das passiert uns allen. Aber wir können Vergebung um Vergebung bitten. Jesus hat uns vergeben. Und darum haben wir eine wunderbare Möglichkeit, als Nachfolger von Jesus, das immer wieder zu praktizieren, anderen zu vergeben. Und Vergebung auch zu empfangen. Und ich habe dann noch, das ist auch das, was wir dann jetzt im Abendmahl feiern werden. Jesus hat einfach diesen Weg geebnet, dass wir eine Gesinnung haben können und Frieden untereinander halten können. Ich habe noch eine Sache mitgebracht, die wichtig ist zu verstehen in dem Zusammenhang. Und zwar die Basis dafür, dass wir uns einander unterordnen und vergeben, ist nicht, wie andere uns behandeln, sondern wie Jesus uns behandelt. Ich lese nochmal. Die Basis dafür, dass wir uns einander unterordnen und vergeben, ist nicht, wie andere uns behandeln, sondern wie Jesus uns behandelt. Das ist diese Gesinnung, hinschauen auf Jesus. Darum ist Abendmahl wichtig, immer wieder. Was hat Jesus getan? Er hat mir vergeben. Aha, ich soll auch vergeben. Was hat Jesus getan? Er hat nicht nur für sich selbst gelebt, sondern er hat sein Leben für uns hingegeben. aha, das ist die Gesinnung, die ich haben soll. Das erinnert uns immer wieder daran. Das heißt, wenn wir in diesem alten Gesinnung drinbleiben, so nach dem Motto, der oder die hat mir noch nie den Platz angeboten, also biete ich auch keinen Platz an. Der oder die hat mich noch nie zum Essen eingeladen, also lade ich der oder die auch nicht ein. Der oder die hat mir mal die Meinung so reingedrückt, also werde ich der oder dem auch die Meinung so richtig eindrücken. Wenn wir noch in dem alten Mindset drin sind, in dieser alten Gesinnung und Einstellung, dann wird es nicht gelingen, Frieden zu halten. Aber wenn wir umschalten auf die Jesus-Gesinnung, dann verändert sich etwas in uns. Und wir öffnen dem Heiligen Geist die Tür. Also, wir haben drei Sachen. Türöffner für Gottes Geist. Freu dich. Die Basis unserer Freude ist Jesus. Lass dich zurechtbringen, eine Haltung zu haben, dass Gott uns korrigieren kann. Und dann das Dritte eben, seine Gesinnung zu haben, die Gesinnung Jesu zu haben, als Basis für Frieden und ja, eine gute Atmosphäre des Friedens. Das heißt, wir suchen doch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir haben gemerkt, er kann die Atmosphäre wirklich gut bestimmen in einer Gemeinde. Und darum wollen wir diese Türöffner einfach mitnehmen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir eines rausnimmst. Weil oft ist es einfacher, einen Punkt mitzunehmen als drei. Wenn du merkst, bei mir ist es so diese Freudebaustelle, dann arbeite an dieser Freudebaustelle. Schneib dir das auf die Hand oder so. Ja? Jeden Tag fängst heute an, schreibst Freude, Rufzeichen oder so auf deine Hand und dann weißt du, was ist die Quelle meiner Freude? Jesus. Und freu dich in Jesus. Auch wenn es Unerfreuliches gibt, aber freu dich an ihm und öffne damit dem Heiligen Geist eine Tür für dein Leben. Vielleicht ist es bei dir dieses Lass dich zurechtbringen. Vielleicht gibt es einen Lebensbereich, wo du weißt, da brauche ich eigentlich Korrektur. Gott hat eh vielleicht schon den Finger draufgelegt, höflich angetupst. Ja, da bräuchte es Veränderung in meinem Leben. Vielleicht ist es bei dir irgendwo etwas, was ja vielleicht mit Habgier zu tun hat oder mit deiner Sexualität, wo du sagst, da braucht es eigentlich Korrektur. Oder vielleicht bist du in Süchten verstrickt und brauchst Korrektur, vielleicht auch Hilfe von jemand. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir uns verlaufen können. Und das ist nicht das Problem, uns zu verlaufen, sondern das Problem ist, wenn wir auf diesem Pfad weitergehen und keine Korrektur vornehmen. Also wenn das vielleicht ein Thema ist bei dir, dann setze da an, lass dich zurechtbringen und öffne damit eine Tür für Gottes guten Heiligen Geist. Und dann das Dritte ist, sei eines Sinnes. Ja, diese Gesinnung, die Grundgesinnung Jesu war nicht ich bin Jesus, ja. Schaut's auf mich. Das war überhaupt nicht seine Gesinnung, obwohl er so super war. Cool, oder? Jesus war so nicht selbstzentriert. Und da habe ich eine Challenge für dich, wenn du sagst, das ist so irgendwo deine Baustelle, dann versuch mal eine Woche lang, das ist eine gute Herausforderung, versuch mal eine Woche lang nicht von dir zu sprechen, außer jemand fragt danach. Das ist gar nicht so ohne. Ich habe das vor kurzem probiert, ich habe ein Frühstück gehabt, das Familie, und wir haben so Photovoltaik-Ding draufgekriegt. Und das finde ich schon auch cool, und mein Schwiegerpapa findet es auch ganz cool. Und das ist ja noch nicht fertig, aber und dann denke ich, das möchte ich erzählen. Und habe es auch erzählt. Aber das ist ja eigentlich so etwas ganz Unwichtiges. Aber trotzdem, beweg dann oder irgendwas anderes bewegt dich. Aber nicht von dir mal zu reden. Und dich ganz auf dein Gegenüber nur zuzuhören und dich für den anderen zu interessieren, das ist einmal eine Herausforderung. Also probiert es mal, wenn du merkst, das ist so dieser Dreierpunkt, das ist so deins, dann nimm doch diese Herausforderung mal an und mach das und frag den anderen und hör auf mal von dir zu reden. Das kann sehr befreiend sein und hilft uns mehr, diese Gesinnung einzunehmen, die Jesus hat. Und es kommt auch was raus. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das ist, wonach wir streben. Das Ziel ist letztendlich, komm Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist. Sei in unserer Mitte zu Hause. Wir wollen, dass du wirkst. Wir wollen, dass du die Atmosphäre bestimmst in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Das ist letztendlich das, wonach wir streben. Ich möchte noch mit Gebet schließen, möchte auch darauf hinweisen, dass dann nachdem wir das Abendmahl gefeiert haben, auch im Chat eine Nummer eingeblendet werden wird und du Gebet in Anspruch nehmen kannst. Aber jetzt schließe ich mal mit Gebet und dann werden wir weitergehen auch zum gemeinsamen Feiern des Abendmahls. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du einen Weg gemacht hast zum Vater. Und wir danken dir, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, dass du zurückgegangen bist, wo du hergekommen bist, beim Papa im Himmel, sondern du hast deinen Geist gesandt. Und es ist gewaltig, womit du uns beschenken möchtest. Mit deiner Gegenwart in unserem Leben, mit deiner Gegenwart in uns als Kirche, als Gemeinschaft. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen erweckst und berührst an diesem Morgen. Dass wir das, wo wir merken, da ist die Tür zu weit zu, dass wir sie öffnen für dich neu und dass du hineinkommst und positive Veränderung auch bewirkst in uns durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir begrüßen dich in unserer Mitte. Du bist unser Gott, der wirksam wird in uns, der uns beschenkt und der uns auch verändert und kräftigt. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.